Börsenradio Network. Die Chartanalyse.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Achim Matzke und ich bin der Chefstratege von Matzke Research aus Frankfurt.
Das heißt, man kann dich fragen, was man will. Du weißt, was das Thema Börse angeht, auf alle Fragen eine Antwort?
Ja, ich hoffe, das ist natürlich das Ziel. Man kann sich so ein bisschen darauf fokussieren, was einen interessiert. Und im Gegensatz zu, wenn man in so einer großen Organisation arbeitet, da ist ja auch viel Bürokratismus und Verpflichtung. Die geht natürlich von der sonstigen Zeit ab, ist ja klar.
Invest, das ist die Finanzmesse schlechthin, die Institution hier im süddeutschen Raum, die größte Finanzmesse, das nimmt sie für sich in Anspruch. Motto dieses Jahr, das Finanzevent für deine Zukunft. Wenn man so schaut, die Besucher angezogen, alle Altersklassen. Also hier sind Kinderwagen durchgerollt, Hier sind Männer, Frauen mit viel Erfahrung, mit viel Lebenserfahrung sind hier durchgelaufen. Wie steht's um die Finanzbildung in Deutschland? Was denkst du?
Ja, auf der einen Seite, glaube ich, steigt das Interesse auch bei jungen Leuten. Das ist eindeutig positiv zu sehen. Das sieht man auch hier. Natürlich in den neuen sozialen Medien findet sich das wieder halt. Aber auch man findet es ja auch zum Beispiel, wenn man schaut, wer kauft eigentlich ETFs für langfristige Strategien. Das ist ja auch ein bisschen schon theoretisch optimiertes Produkt im Gegensatz zu früher mit nicht so hohen Kosten. Das machen eher junge Leute, die sind eher auf der Schiene angesiedelt. Das ist positiv. Wenn ich um den Staat gehe, muss ich mal sagen, ist ja eher enttäuschend, wenn man da mal zurückgeht, 20, 30 Jahre lang, wenn man Aktien gekauft hatte, nach einem halben Jahr war steuerfrei, das gibt's alles nicht mehr. Auch der Sparerfreibetrag, der war mal über 2000, dann ist er auf 600, wird ein bisschen erhöht. Also, dass der Staat da eine große Förderung vornimmt. Jetzt geht's so ein bisschen los mit, ja, so Aktienrente und das soll als Säule mit eingebaut werden. Aber man sieht ja auch schon, wie schwer sich da dieser FDP-Vorschlag in der Koalition tut. Also, man tut sich da wirklich schwer. Das ist in anderen Ländern natürlich eindeutig besser. Und von der Besteuerung her muss man allerdings sagen, Dividendenbesteuerung ist ja eher so ein Mix bei uns. Das ist gar nicht so negativ, wenn man ins internationale Ausland schaut. Oft werden Dividenden viel höher besteuert. Das ist deshalb ein wichtiger Punkt, weil wenn man mal langfristig schaut, sagen wir mal 30, 50 Jahre, dann sind nämlich Dividenden und ihre Wiederanlage, nachdem ich schon Steuern bezahlte. Die Wiederanlage versteuerter Dividenden, die machen 60-65% des Gesamtertrages aus, wenn man passiv investiert. Also das ist ein gutes Argument eigentlich, je früher man anfängt, auch mit kleinen Summen. Und das ist der Vorteil von Aktien und auch von ETFs und anderen Produkten. Es ist stückelbar und es ist gut handelbar. Und das sind genau die beiden Dinge. Und das ist im Gegensatz nochmal zu Immobilien, ne? Die sind immobil, ne? Und da habe ich gleich große Summen und hohen Aufwand, um da sozusagen vorwärts zu kommen. Also da zeigt sich schon, das ist schon richtig, was junge Leute da machen. Und also kann ich nur jeden unterstützen, sich auch darum, um sein eigenes Geld zu kümmern.
Social Media hattest du angesprochen. Zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite positiv. Es wird schnell Informationen. Ist verfügbar in einer Sprache, die Jugend spricht und auch versteht. Auf der anderen Seite tummelt sich da auch viel finanzielles Halbwissen. Manch einer sagt gefährliches Halbwissen.
So ist es leider, das muss man leider so sagen. Ich meine, es gibt ja auch, ich will da gar nicht rumkritisieren, ich bin kein Bildungspolitiker, aber PISA zeigt nichts gut. Mir auch in den letzten Wochen ist mir zum Beispiel aufgefallen, die Hälfte aller Leute fallen durch die Führerschein-theoretische Prüfung, ein Drittel durch die praktische, das kann man nochmal dahingestellt sein, aber die Hälfte
aber
durch die theoretische.
Bei der theoretischen Prüfung, ich habe es probiert. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis viele Eltern mit Kindern, die jetzt in dem Alter sind, Führerscheinprüfung zu machen. Und ich habe genau wie du gesagt, sag mal, seid ihr zu doof, rechts vor links oder rote Ampel? Ja, mach doch mal.
Ja.
Mach doch mal. Das ist ja alles auf der App.
Ja.
Und dann klickst du dich da durch und es ist ja toll gemacht. Da laufen kleine Filmchen
ab. Ja.
Und du siehst, wunderbar, klar ist ja die Situation. Und dann kommt nicht die Frage, wer hat Vorfahrt, sondern welche Farbe hat das Auto, was Vorfahrt hat? Wie? Auf die Farbe habe ich jetzt nicht geachtet.
Ja, genau.
Kriegst natürlich so nach und
nach
mit, wie das,
genau, wie das funktioniert. Ne?
Aber es ist eine andere Welt.
Es hat sich verändert. Aber trotzdem, es bleibt natürlich dabei, ohne Fleiß kein Preis.
Ja.
Bei diesen Dingen, da muss man halt lernen. Und das ist halt, und das ist bei vielen jungen Leuten mir hier auf der Messe aufgefallen. Man, im Augenblick sieht es ja so aus, Kurse steigen auch am Aktienmarkt. Das ist ja, manchmal ist es ja ein Faszinosum, wenn man sieht, wie das läuft. Und dann gibt es aber auch Jahre, da läuft es eben sehr schlecht. Und genau die muss man auch überstehen und nach Möglichkeit das, was man vorher gewonnen hat, nicht alles wieder verlieren. Und diese Prüfung, die kommt dann noch auf viele zu. Und Corona war ja ein gutes Beispiel dafür, wie sich Aktienkurse innerhalb kürzester Zeit halbieren können.
Und wer dann die Erfahrung mitgebracht hat und wusste, okay, das wird irgendwann mal wieder steigen, der ist da eingestiegen.
Ja, gut. Und da zeigt sich auch, wenn neue Ereignisse kommen, wie Corona, oder aber auch, sagen wir mal, geopolitische Herausforderungen, die ja meistens wirklich über Nacht hier ankommen. Da ist natürlich, da habe ich kaum historische Erfahrungen, dass das in den automatisierten Systemen eingearbeitet ist und schon hatten sie auch nicht so gute Ergebnisse, so nach dem Motto, das lässt sich hier alles theoretisch gut machen. Nee, also an der Börse, das ist auch schon eine Mischung Erfahrung. Es ist wie mit vielen Dingen, es ist wie mit Schachspielen, es ist wie mit Tennisspielen oder was auch immer ich mache. Wenn ich mich intensiv damit beschäftige, dann fahre ich Lernkurve, so heißt das ja heute, und dann sollten hinterher auch die Ergebnisse besser sein, als wenn ich einfach da reingreife. Ne?
Was ist die Lernkurve beim Gold? Wir sind lange Zeit irgendwie, ja, haben wir immer gedacht, Gold muss doch steigen, wir haben Krisen, über Krisen, mehr Krise geht eigentlich gar nicht, aber Goldpreis war so bei 2000 festgenagelt, mittlerweile sind wir bei 2,350.
Ja, genau, nee, das ist ja so ein bisschen die alten Muster, sag ich mal, das ist Angstphase und das ist besonders gut für Gold, Inflation ist besonders gut für Gold, das waren ja zwei zentrale Argumente. Und dann war die geopolitische Herausforderung, also Russland, Ukraine, aber auch die Inflation, die angestiegen ist, Gold stieg gar nicht. Also das alte Muster arbeitete gar nicht. Und jetzt fällt Folgendes auf beim Goldpreis, zunächst mal dieser Anstieg. Wenn man sich anschaut, wer kauft denn praktisch Gold? World Gold Council gibt da ja Informationen. Und wenn man 22 und 23 vergleicht, ein bisschen mehr wurde 22 nachgefragt. Aber nicht in den klassischen Gruppen. Also die Schmuckindustrie hat einen ganzen Ticken weniger gehabt, aber auch Barren und Münzen waren einen Ticken weniger, dann die Zentralbanken, offiziellen Statistiken waren einen Ticken weniger und die physisch hinterlegten ETFs hatten sogar weniger. Aber OTC war deutlich mehr. Und was ist OTC? Das sind halt Händler, die kaufen, im Auftrag Dritter natürlich. Na gut, ich meine, die Umgehung der Sanktionen ist ein Argument. Ich meine, man sieht ja, die Russen verkaufen Öl an Indien und die indische Rupie, mit der sie bezahlen, ist ein Ladenhüter. Aber mit Gold funktioniert es. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, das ist natürlich auch eine Erfahrung aus dem Russland-Ukraine. Man, das sind ja die Sanktionen, das Festlegen von Geld. Und die Autokraten, die Diktatoren der Welt, die schauen natürlich genau hin und sagen, wenn ich Währungsreserven meines Landes in US-Dollar habe, dann kann es mir passieren, dass wenn ich da aus welchen Gründen auch immer negativ auffällig, mir wird alles gesperrt, ich komme ans Geld nicht mehr ran. Aber es ist beim Gold anders. Beim Gold, wenn ich das kaufe und das sozusagen heimisch einliefern lasse, sozusagen bei meiner Zentralbank, dann ist es in meiner Gewalt, unabhängig davon, ob ich politisch riskant bin. Und das sind sicherlich zwei Argumente, die es mit nach oben haben schießen lassen. Und jetzt die historische Erfahrung ist, wenn der Goldpreis mal losläuft, das hat er ja gemacht. Wir waren ja 2,5 Jahre in so einer Range, 1620, 2070, das sind ungefähr 450 US-Dollar. Und wenn man da rausläuft, ist das ja die Ausdehnung der vorherigen Konsolidierung, ist ja mein Mindestkurspotenzial nach oben. Also es deutet darauf hin, dass der Goldpreis eher mal über 2500 steigen wird mittelfristig. Und es ist wie immer beim Gold. Wenn es erstmal losgelaufen ist, setzt es nicht wirklich zurück. Man kann in der Geschichte schauen, seit Anfang der 70er Jahre. Wenn es allerdings mal seitwärts festhängt, kann es mehrere Jahre sein.
Dann hängt es auch fest.
Dann hängt es fest. Dann fest, ne? Dann.
Langfristiges Investment, langfristige Phasen, dann hoffentlich im Gold.
Und meine Empfehlung ist immer, sich auch nach dem physischen Gold zu schauen, weil wenn man sich die stabilen Goldminenaktien anschaut, also die aus Kanada kommen oder sonstiges, die sind ja teilweise auf dem Kursniveau wie vor 15, 20, 30 Jahren, Barrick Gold zum Beispiel. Wie kommt denn das? Ja, wenn ich natürlich in politisch stabilen Gegenden bin, die Umweltauflagen steigen natürlich, dass es kracht. Ja klar, das wollen wir nicht wieder bei Valle in Brasilien, dass da das Auffangbecken dann ausläuft und alles ist vergiftet und die Dörfer und die Bevölkerung. Und wir haben natürlich, dass die Ausrüstungsinvestitionen steigen, auch die Personalkosten. Und die steigen im gleichen Tempo wie der Goldpreis und für die Goldminenaktien kommt gar nicht mehr bei rum und für die Aktionäre dann auch nicht mehr. Also man muss immer bei den physischen Dingen schauen, welche Möglichkeiten ich da habe und nicht bei den Minen. Das sind eher kleine Einzeldinge, wo man was gewinnen kann.
Gilt das auch für Silber? Silber ist ja auch wie Gold, ein klassischer Anlagemetall, ist aber auch ein Industriemetall.
Genau,
gerade jetzt hier auf der Messe wieder gelernt, das Thema Elektromobilität, was da in den Autos an Silber drin ist, was in den Kommunikation in den Handys an Silber mit drin ist. Das sind ja Werte, da fragt man sich, wo soll das mengenmäßig alles herkommen?
Es gibt so ein bisschen so Gold-Silber, auch eine Relation zueinander. Immer wenn der Goldpreis vorgelaufen ist, der Silberpreis dann so ein bisschen hinterhergehoppelt. Aber die Industrie, das ist natürlich, weil Silber hat zwei Vorteile als Industriemetall. Es ist besser walzfähig, so heißt das. Also man kann es sozusagen schön klein. Und es hat eine höhere Leitfähigkeit. Und das ist genau das, was ich brauche, wenn Strom durchfließen soll, dass ich da nicht zu viel verliere. Und deshalb steigt die Nachfrage. Das bedeutet natürlich auch, man wird auch dieses Recycling irgendwann, wenn die Preise steigen, wird deutlich anziehen. Also der Silberpreis lief ja auch unterhalb von 30 US-Dollar so seitwärts abwärts, ne? Im Gegensatz zum Goldpreis, der lief ja seitwärts. Und da ist so ein bisschen ausgebrochen, hat also so einen positiven Touch. Ich rechne nicht mit so einem starken Anstieg wie beim Goldpreis, aber die Industrienachfrage wird in der Summe da leicht auch für freundliche Kurse sorgen. So, das ist so ein Verfahren, was macht man denn, wenn es langsam steigen sollte? Ja? Dann muss man sozusagen wie so eine Art Bonuszertifikat machen, wo ich eine Seitwärtsrendite kombinieren kann. Mir geht ja keine Dividende oder Zins verloren, Silber zahlt ja keine Dividende. Und dann habe ich so diese Chance, dass ich bei moderaten Kurssteigerungen dabei bin mit einem Sicherheitspuffer. Das ist eigentlich so der Ansatz, wie man da eher agieren könnte, wenn jemand das wollte.
Gilt das auch für Kupfer?
Ja, Kupfer ist Spitzname Dr. Kopper. Da ist die Anbindung an die Industrie noch stärker, speziell wie die anspringt. Ich sage mal, wenn man braucht ja bloß vorbeifahren, wenn man ein großes Gebäude sieht oder eine Brücke gebaut wird, dass da der Kupferbedarf natürlich anfängt zu steigen. Ja, der Dr. Kopper ist auch angesprungen, aber so ähnlich wie bei Silber. Ich meine, kann das denn sein? Ja, gut, in den USA läuft die Konjunktur ja nicht schlecht, die war ja nie schlecht. In China, in Asien scheint es sich zu verbessern, ne, nachdem auch mit staatlichen Stützungen. Und in Europa haben wir jetzt die ersten Frühindikatoren, die so anzeigen, dass es auch ein bisschen besser geht. Und darauf reagieren die Rohstoffe allgemein und da läuft Kupfer ein bisschen mit. Aber zu viel Rennen darf ich nicht erwarten, glaube ich, bei Kupfer. Dafür gibt es. Aber es wird groß gekämpft. Man sieht ja jetzt im Rohstoffbereich BHP Billiton aus Australien. Ist ja BHP, das ist ja schon eine Fusion aus BHP und aus Billiton. Und die haben so für Anglo-American ein Angebot abgegeben und Anglo-American hat ja auch die Beers, also ist auch Diamanten sozusagen mit dabei. Aber wenn dieser Konzern, wenn diese Übernahme glücken würde, klar, Anglo hat gesagt natürlich, nee, ne, der Kurs ist nicht ganz so top gemanagt an Anglo, wenn man es vergleicht gegenüber Billiton oder Rio. Aber der Kurs war mal doppelt so hoch fast von Anglo. Das ist klar, kein Wunder, dass sie bei dem Preis sagen, nee, das wollen wir nicht. Aber wenn dieser fusionierte Konzern käme, ich glaube, der wäre sogar der führende Kupferproduzent. Der würde die vorhandenen Kupferführer sogar überholen. Und da will man ja gerade hin, weil die Industrienachfrage nach einigen Rohstoffen, die werden steigen. Und auch ein guter Konzern, das ist auch immer Rio Tinto, hat immer eine Dividendenrendite britisch 5, 6, 7% und langfristigen Wachstumsaktie. Also wenn der Erste und der Fünfte zusammengehen, die brauchen ihre Zeit, da ist meistens der Zweite der Gewinner.
Gewinnerrennen, das bringt mich zu einem ganz anderen Rennen. In den USA das Rennen ums Weiße Haus. Im November wird gewählt, Biden auf der einen Seite, Trump auf der anderen Seite. Man kann jetzt vortrefflich darüber philosophieren, was der Trump im Weißen Haus eigentlich zu suchen hat. Spielt ja keine Rolle, wenn 50% der Amerikaner hinter ihm stehen, dann hat er gute Chancen. Lass uns mal so stehen. Was bedeutet das denn für den Markt, was bedeutet das für den Arbeitsmarkt, wenn es da zu einem Machtwechsel käme?
Mhm. Also zunächst mal muss man so sagen, wenn der Wahlkampf, sagen wir mal, erstmal ist US-Präsidentenwahl ja ist immer ein gutes Börsenjahr. Hat im Durchschnitt, also das vierte Jahr der Amtszeit oder sozusagen, das ist nicht das Beste, das dritte ist immer das Beste. Aber das vierte, das bringt so ein Wachstum zwischen 7 und 9% im Durchschnitt für den S&P 500. Also der Markt ist mal wieder klassisch auf dem Weg. Schauen wir uns mal die beiden Kontrahenten an. Biden ist natürlich eigentlich, er ist ein bisschen linksorientiert, ist ja gewerkschaftsnah und wird eher tendenziell die Steuern für die Reichen leicht anheben. Und die Steuererleichterung, die der Trump auch gemacht hat, die alle bis Ende 25 laufen, die wird er teilweise kassieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Viele Zölle und so wird er lassen und auch gegen China, da wird er gehen. Trump auf der anderen Seite wird natürlich versuchen und je weiter der Wahlkampf kommt, wird er natürlich auch versuchen, wähler der Mitte zu gewinnen, also nicht nur seine Anhänger werden ihn sowieso wählen, ne? Ob er einen härteren Spruch macht oder nicht. Aber er wird versuchen, die Wähler in Mitte, und das wird er natürlich machen, sein eigenes Programm, sein altes bis Ende 25 mit Steuererleichterung wird er verlängern, eventuell der Mittelschicht auch noch was anbieten, dass sie ihm was da machen. Und gut, nach außen muss man sagen, da kann es natürlich wieder harte Bandagen geben mit Zöllen. Aber die Unternehmen hatten jetzt auch viele Jahre Zeit, sich in den USA rein zu positionieren. Und ich rechne damit, dass er bei das nennt sich ja Inflation Reduction Act, das klingt so, als wenn ich die Inflation bekämpfen wollte. In Wirklichkeit ist es ja ein Subventionierungsprogramm für die Transformation. Ja, genau. Transformation Richtung Grün wird gefördert für die Unternehmen für viele Jahre hinaus, was auch enorm teuer sein. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass er auch viele von den Dingen behält, weil seine Kernstaaten wie Texas und so Profiteure sind. Und einen Teil davon wird er vielleicht anders gestalten. Aber auf jeden Fall eins wird er machen. Er wird noch mehr Öl bohren lassen. Da ist er ja ein Freund von. Also da muss man sagen, die Amerikaner sind schon der größte Ölproduzent und exportieren ja auch fleißig mittlerweile. Also von der Seite her, da wird es sogar vielleicht noch mal einen Hype geben. Könnte ein klein wenig auf den Ölpreis drücken. So vom Tenor her. Und der Arbeitsmarkt läuft in den USA eigentlich gut. Kam im Regelfall, wenn die Wirtschaft ganz gut läuft, immer dem vorhandenen Präsidenten bisher zugute. Mal schauen, ob das diesmal auch wieder so sein wird, dass dann am Schluss sozusagen die Leute den Amtsinhaber dann wählen. Im Endeffekt muss man sagen, schade, dass die Amerikaner nur zwei alte Männer anbieten. Man muss doch eigentlich auch Land weiterentwickeln und das macht so ein Rambock, der so vielleicht 50 ist und die Welt aus den Angeln nehmen will. Ja,
dafür bieten sie 7 glorreiche Werte irgendwo an, wobei man genau drauf schauen muss, es werden ja immer weniger.
Ja, so ist es. So ist es. Zunächst mal muss man festhalten, das muss man irgendwie lernen an der Börse. Es ist nicht so, dass die Börse, der Aufwärtsschwung immer von allen möglichen Werten getragen wird. Sondern wenn man sich zurückerinnert, Ende der 90er Jahre gab es ja TMT, Technologie, Medien, Telekommunikation. Da hatten wir dann Werte wie Microsoft, Intel, Cisco in den USA. Oder in Deutschland haben wir SAP, Mannesmann, Deutsche Telekom, Siemens. Diese 4 Titel haben den Index hochgemacht und die anderen sind nicht mitgelaufen. Oder dann in den 10er Jahren hatten wir in den USA die FANGs. Das war Facebook, Apple, Amazon, ich meine Netflix und Google.
Google.
Ja, genau, die jetzt Apple heißen. Und jetzt hatten wir halt die magischen 7. Und das waren Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Tesla und Meta. Ja. Das waren die. Und wenn wir uns die jetzt anschauen, die haben es ja super hochgebracht. Sind aber allerdings auch sportlich bewertet. Da muss man ehrlich sein. Und der erste Punkt ist immer, wenn ich sehr sportlich bewertet bin, dann gibt es immer Enttäuschungspotenzial bei der Berichterstattung. Wehe, ich enttäusche und auch manchmal nur mit dem Haar in der Suppe. Das bei Meta passiert jetzt in den letzten Tagen, die da ja kräftig dann unter Druck waren, 15%. Ne? Und wir haben 2 von den 7, die sich technisch nicht so gut darstellen. Das eine ist Tesla. Da muss man sagen, das ist eigentlich schon im Base-Trend. Der Kurs war mal 414, als er in den S&P 500 aufgenommen wurde, Ende 21. Nudelt sich runter. Also, ich meine, und sie haben das Problem, sie sind nur E läuft in China gut, aber heimischer Markt wird bedient von heimischen Unternehmen immer mehr. Und E läuft aber in Europa, weniger Subventionen und auch in den USA im Augenblick nicht so gut. Da sind eher die Verbrenner besser positioniert. Und da sagen, kein Wunder, dass Tesla ständig die Preise senken muss und sehr charismatische Führungspersonen vorne. Also da muss man sagen, das ist im Abwärtstrend Vorsicht. Und der zweite Konzern, der schwächelt, ist Apple. Meine dickes Kompliment. 2004 war Apple bei 25 Cent nach Aktiensplits und es ist hochgelaufen auf 200 und es war mit 3 Billionen US-Dollar die größte Aktie, die wir weltweit hatten. Wenn man zum Vergleich sieht, die im DAX, die 40 Unternehmen zurzeit, die haben eine Marktkapitalisierung nach Streubesitz, nach Freefloat von 1,33 Billionen Euro und das sind 1,42 Billionen US-Dollar. Das heißt, da sieht man, welche Größenordnung es haben. Aber Apple schwächelt. Aus technischer Sicht bin ich in so einer Seitwärtsrange. So, und jetzt habe ich und es droht so ein Doppeltop oberhalb von 165, wenn es durchfällt. Also da muss der Sicherungstop sein. Bei 160 muss ich einen Sicherungstop haben. Wenn es da durchfällt, sieht es nicht so gut aus. Mich würde das nicht überraschen, das ist jetzt kein technisches Argument. Aber ich habe eine Aktie, die ist ja gigantisch, das Unternehmen. Das wächst noch mit 8% ungefähr. Und ich bin aber mit über 20% KGV. Das heißt, ich bin hoch bewertet. Ich bin aber kein junges, dynamisches Wachstumsunternehmen mehr. Also kein Wunder, wenn der Markt das korrigieren würde. Da sieht man aus den Magnificent 7 sind sozusagen 4,5 geworden. Die Börse sucht immer andere Favoriten und auf dem Weg haben wir uns gemacht.
Und ab und zu sucht man in Europa nach Granola, was wie Müsli klingt, aber auch wieder so ein Akronym ist. Aber nochmal ganz kurz jetzt zum Schluss, 2 Sätze zum DAX.
Ja, nee, sieht eigentlich gut aus. Wir haben ja 2 Aspekte. Einmal der DAX eigentlich schön mitgelaufen auch, ne, hoch bis auf 18. Jetzt sieht es so aus, dass wir konsolidieren. So Kernzone der Konsolidierung 17.500, 18.600 sind wir drin. Das sieht eher danach aus, dass es trendbestätigend nach oben ist. Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit leicht anschlagen. Der DAX ist nicht teuer bewertet. Kurs-Gewinn-Verhältnis vielleicht 12, 12,5. Wenn Kaufsignale auftreten, die arbeiten gut. Es ist natürlich geschuldet, der Auto- und Chemieindustrie, die sind sehr niedrig bewertet. Ich habe ja ein technisches Kursziel von 19.000 für den Markt schon seit langer Zeit. Also nochmal angenommen, wir würden bei Leitzinssenkungen, mit denen ich errechne bei der EZB, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ungefähr auf 14,5 anheben, wo es in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt war, dann würden wir ja deutlich Kurse über 20.000 sehen. Also da sieht man, jetzt kann man sagen, Politik, wir haben vielleicht einen Politikabschlag, der lässt sich aber ganz schwer quantifizieren. Wo ist der denn? Die Unternehmen verdienen viel im Ausland. Also hier sieht man, es sind eigentlich gute Chancen und auch, wer ein Freund der technischen Analyse ist, wenn man den Kurs DAX nimmt, also nicht, wo die Dividenden nicht eingerechnet sind, der ist ja 24 Jahre seitwärts gelaufen, unterhalb dem Kurshoch von 2000. So lange ist das her. Und da sind wir nach oben losgelaufen, also aus technischer Sicht sieht das so aus, als wenn wir uns hier auf die Klettertour gemacht haben. Und das ist ja gut. Ich finde das gut.
Schöner Rundumschlag. Rohstoffe, amerikanischer Markt inklusive Wahl- und Arbeitsmarkt und der Blick auf den DAX. Achim Matzke, Dankeschön fürs Interview.
Gerne.
Börsenradio Network AG.